Schön, dass ihr alle da seid. Es ist voll, es ist warm. Wir sind gerade aus dem Zug rausgesprungen und freuen uns jetzt.
Genau, also auch von mir, ja, vielen Dank, dass ihr zu unserem Talk gekommen seid. Und ich würde mal fragen, starten mit einer kurzen Frage. Wer von euch hat schon mal bei Immobilien Scout 24 eine Wohnung gesucht? Einfach mal die Hand heben, okay. Das spricht für sich. Und wer hat zähneknirschend schon mal ein Bezahlabo bei ImmoScout abgeschlossen? Das sind schon ein bisschen weniger. Und wer hat erfolgreich eine bezahlbare Wohnung gefunden?
Oh!
Na, immerhin.
Immerhin.
Okay, ja, Immobilien-Scout 24. Also im September 2025, das wurde ja gerade auch schon erwähnt, das haben wahrscheinlich auch einige mitbekommen, ImmoScout ist Teil von Scout 24 und Scout 24 ist im September in den DAX aufgestiegen, ist also jetzt auch eines der 40 wertvollsten börsennotierten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt und hat dabei zum Beispiel sogar Porsche verdrängt. Genau, da gab es auch richtig viel Berichterstattung zu. Und wir fragen uns aber auch, wie kann das eigentlich sein, dass so eine Internetplattform für Wohnen Industrieunternehmen aus dem DAX verdrängt? Und dieser Frage wollen wir mit unserem Vortrag auch nachgehen. Und die Wirtschaftswoche hat es eigentlich jetzt auch schon, hat uns einen Hinweis gegeben, wenn auch mit einem ganz speziellen Framing.
Aber bevor wir jetzt über Internetplattformen reden, wollen wir nochmal über die Wohnungskrise reden, weil es ist ziemlich wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass auch wenn wir die nächsten Tage ganz viel über Technologie reden, die Wohnungskrise ist nicht ein informationstechnologisches Problem in erster Linie, sondern sie ist ein gesellschaftliches Problem. Wir haben es bei dem Wohnungsmarkt mit einem ganz besonderen Markt zu tun, nämlich städtischer Raum ist begrenzt, Boden ist eine begrenzte Ressource und ist damit extremst anfällig für Spekulation. Wir haben außerdem den Fall, dass die WirtschaftswissenschaftlerInnen würden sagen, die Nachfrage ist elastisch, die haben immer ganz viele Fremdwörter, um eigentlich ziemlich einfache Sachen zu sagen. Man kann halt nicht so schnell einfach Häuser aufbauen, wie man jetzt zum Beispiel Snickers Schokoladenriegel wieder nachbereiten kann, nochmal mehr dazukommen kann. Das heißt, auch wenn die Nachfrage sehr hoch ist und die Preise steigen, quasi kann das nicht hinterherkommen, wie das jetzt in diesen klassischen Modellen, die man so in der Neoklassik beigebracht bekommt, funktioniert. Ein weiterer Punkt, der ganz oft ausgespart wird, sind, auch ich habe probiert, nicht anzufangen mit Wohnen ist ein Menschenrecht und damit haben wir die Debatte eigentlich geregelt, sondern ich wollte es mal so ein bisschen von den Ökonomen her betrachten. Und die Ökonomen würden sagen, es gibt hohe Transaktionskosten, vor allen Dingen für die Mietenden. Ne? Was heißt das? Das heißt, selbst wenn sich irgendwo anders eine Wohnung auftut, die mir vielleicht besser passt, ist halt der Umzug nicht mal eben so geregelt. Ne? Klar, wenn ihr aber als Studentin oder Studenten 5 Kartons hattet, dann ging das vielleicht sogar organisatorisch noch irgendwie. Aber wenn ihr jetzt mit der Familie umziehen wollt, mit 3 Kindern, viel Spaß, das neben dem Beruf hinzukriegen. Und dann, ihr habt euch ja alle gemeldet, als ihr gesagt habt, hier von wegen, ich habe schon mal eine Wohnung gesucht. Ihr wisst alle, was das für ein absoluter Act ist. Es ist ultra viel Arbeit, es ist wirklich schwierig. Und insofern haben wir es hier mit einer strukturellen Machtasymmetrie auf dem Wohnungsmarkt zu tun. Die Mietenden sind extremst unterlegen darin zu sagen, okay, das gefällt mir hier nicht, ich gehe jetzt mal woanders hin, worauf diese ganzen Modelle immer basieren. Das ist ganz wichtig, das festzuhalten, dass es, welche Problematiken sich davon entbahnen.
Genau, und wenn wir uns noch mal ganz knapp die Ursachen der Wohnungskrise ein bisschen mehr verdeutlichen wollen, dann sind das vor allem 3 Prozesse, die immer wieder betont werden, die da passiert sind. Und zum einen ist es die Privatisierung. Das heißt, vor allem in den 1990ern verkauften viele Städte Sozialwohnungen für schnelles Geld, was dann in die Gemeindekassen gespült wurde. Und das ging aber einher, also diese Prozesse greifen alle ineinander, auch mit einer Deregulierung, oder wenn man es von der anderen Seite betrachtet, Liberalisierung der Finanzmärkte. Das heißt quasi sozialer Wohnungsbau, also auch der Bau, wurde privatisiert. Und das, obwohl quasi Mieten immer noch die Hauptwohnform gerade auch in Deutschland darstellt, also nicht das Eigenheim. Und was daraus dann hervorging, sind so börsennotierte Wohnungsgesellschaften, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, zum Beispiel Deutsche Wohnen. So, und mit der Finanzialisierung kann man vor allem auch beschreiben, dass Boden in aussichtsreichen Lagen nicht erworben wurde, um vorrangig zu bauen, also zumindest nicht in allen Fällen, sondern auch um zu spekulieren und auf weitere Preissteigerungen durch Weiterverkauf zu setzen. Das heißt, wir haben es hier mit einer massiven Verknappung von bezahlbarem Wohnungen zu tun.
Genau, und dieser Graph, Berlin wird sich jetzt durchziehen, wir kommen aus Berlin und kennen uns da so am besten mit aus. Dieser Graph ist insofern wichtig, dass ihr euch nicht anguckt, okay, Y goes up, sondern das Wichtige ist die Unterscheidung zwischen dem Mietpreis im Bestand und in den Angebotsmieten. Ihr seht also hier, dass hauptverantwortlich für den Anstieg des Preises vor allem die Angebotsmieten sind. Und das sind die Mieten, die dann, also das sind dann die Wohnungen, die auf diesen Plattformen landen.
Genau, und was macht jetzt eigentlich diese neue Wohnungsfrage, mit der wir es hier zu tun haben, diese Wohnungskrise zu einer digitalen? Also wo kommen jetzt eigentlich so ImmoScout, Kleinanzeigen, ImmoNet und alle anderen rein? Weil wir haben ja gerade gesehen, die Ursachen sind nicht diese Plattformen per se, sondern die digitale Frage daran ist, dass man eigentlich sich verdeutlichen muss, eine Wohnungsplattform sollte begriffen werden als ein Teil einer digitalen Infrastruktur. Das sollte sie eigentlich auch zu einem Teil digitaler Daseinsvorsorge machen. Wenn euch das noch ein bisschen mehr interessiert, könnt ihr das nachlesen bei unserem Kollegen Dominik Pietron, der da ausgiebig zu geforscht hat. Genau, und was ist jetzt eine Plattform? Das wissen die meisten von euch, aber es lohnt sich noch mal kurz zu betonen, dass Plattformen mit ihrem Geschäftsmodell quasi als modulare digitale Infrastruktur die Rolle so eines Intermediärs, also zwischen Kunden und Partnern übernehmen, also Angebot und Nachfrage wird darüber koordiniert, vor allem auch algorithmisch koordiniert, auch über Daten. Das heißt, da werden vor allem Regeln gesetzt. Wie laufen diese Prozesse ab? Was wird wie angeboten? Das heißt, Plattformen an sich, diese Unternehmen haben ziemlich viel Macht. Und was sie auch noch auszeichnet, ist, dass es sich dabei auch um ein Geschäftsmodell handelt, das häufig eine ausgelagerte Wertschöpfung umfasst. Und das bedeutet wiederum, dass die Plattformen sich dann einiges zunutze machen können. Zum einen Netzwerkeffekte zwischen Anbietern und Kunden, aber wo quasi auch NutzerInnen oder andere Drittanbieter, wie zum Beispiel Finanzdienstleister, Umzugsunternehmen mit dabei Wohnungsplattformen, die sich dort alle auch tummeln, von dieser Größe des Ökosystems profitieren und dann alle dort sein wollen. Das heißt, das Netzwerk oder das Ökosystem wird immer größer, die Plattform entfaltet darüber eine starke Monopolisierungstendenz und eine Automatisierung von Angebot und Nachfrage. Darüber wiederum ergeben sich Login-Effekte, weil es wollen ja alle auf der Plattform sein und können es auch nicht so einfach verhindern, sie nicht zu nutzen oder quasi die Dienstleistungen nicht in Anspruch zu nehmen. Und der dritte Effekt, der sehr nützlich ist für die Plattform, sind quasi Skaleneffekte. Es ist möglich, ganz, ganz schnell zu wachsen, ohne dafür dann hohe Kosten zu haben. Und wenn man sich jetzt ImmoScout konkret anguckt, dann sind das vor allem so drei aufeinander abgestimmte Geschäftssegmente, die aufeinander abgestimmt sind, aber vor allem auch auf die Wertschöpfungskette des Immobilienmarktes. Und das Ganze wird auch ganz schön herausgearbeitet in einem kurzen Beitrag, den ihr auch auf YouTube findet. Der ist hier unten noch verlinkt, wie ImmoScout 24 Millionen druckt. Darauf beziehen wir uns hier jetzt auch in einem Talk. Genau, und diese Geschäftssegmente ist einerseits das Geschäft mit Daten. Da werden zum Beispiel Daten von Immobilienbewertungen teilweise sogar mehrfach weiterverkauft an MaklerInnen, FinanzdienstleisterInnen. Das heißt, darüber wird zum einen Umsatz generiert und die anderen beiden Segmente sind einmal das Geschäftskundensegment und das private Kundensegment. Das heißt,
also ihr.
Genau, die Suchenden. Genau, und deshalb wurde auch quasi ImmoScout zum Beispiel im Manager-Magazin als eine fucking Gelddruckmaschine bezeichnet, weil sie all diese schönen Plattformeffekte auch gut nutzen können im Hinblick auf den Wohnungsmarkt. Genau, wenn ihr euch das so anschaut, der Umsatz im Jahr 2024, dann kann man schön sehen, also diese Privatkunden, also ihr, machen nur 28% aus, wohingegen die Geschäftskunden, also MaklerInnen und andere, den weitaus größeren Anteil stemmen.
Genau, das professionelle Kundensegment, also das, um das es dann quasi geht, das sind zu 80% Makler und natürlich dahinter auch die Eigentümer, die diese Wohnungen auf den Markt bringen wollen. Und es ist halt so, dass ImmoScout ungefähr 1.000 Euro pro Geschäftskunde pro Jahr macht und sich aber auch noch bis zu 20% von der Marge der Makler nehmen. Ne? Also es ist so ein bisschen, ist das so ein bisschen gestackt, ne? Ein Geschäftsmodell auf einem Geschäftsmodell auf einem Geschäftsmodell. Und dafür werden sie auch in der Maklerszene sehr hart kritisiert. Ne? Da kommt dann auch viel Kritik. In der Doku, die Sandra gerade eben angesprochen hatte, wird dann auch ImmoScout damit konfrontiert. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Und ich muss sagen, da hat ImmoScout eigentlich eine ziemlich gute Antwort drauf. Die sagen halt so, naja, die Makler, das sind halt Geschäftsleute, die würden das jetzt nicht machen, wenn sich das nicht für die lohnen würde, also wenn sie da keinen Return of Investment haben. Ne? Also die verkaufen da nämlich was, nämlich die Möglichkeit, dass man wahrscheinlich Immobilien besser wegbekommt, die sonst sehr schlecht weggehen. Zum Beispiel durch so Aufpreise für Sichtbarkeit, so Schaufensteranzeigen, immer wieder nach oben pushen und dann gucken, bis dann irgendwann einer anbeißt. Sie haben dann auch so verschiedene Abo-Modelle, dann gibt es irgendwie den Goldstandard, dann gibt es noch verschiedene integrierte Services und dann, ihr kennt diesen ganzen Sprech, One Ecosystem, All Services, bla bla bla, in einem drin. Und ja, das macht sich auch bemerkbar, weil sie sind auch munter dabei, die Preise auch für das professionelle Kundensegment nach oben zu pushen.
Genau, und wenn wir uns dann jetzt wieder den MieterInnen oder den Suchenden zuwenden, das Abo, dieses Subscription-Modell, gehe ich gar nicht jetzt so genau drauf ein, weil das kennen die meisten von euch, ja. Es ist aber quasi so, dass darüber auch eine Integration verschiedener Daten, sehr vieler Daten passiert, die dann auch wieder weiterverwendet werden können, mit dem Versprechen der besseren Sichtbarkeit und besserer Chancen. Das heißt, hier Vorteile ist zum Beispiel, okay, ein Versprechen, deine Kontaktanfrage ganz oben. Man kann früher Anzeigen kontaktieren, die werden sonst erst ohne Abo viel später freigeschaltet. Man hat diese BewerberInnen-Mappe. Es gibt dazu noch eine Integration mit der Schufa und man kann auch noch seinen Zugriff auf sein Konto gewähren. Und es gibt einfach auch verschiedene Abo-Modelle. Und ihr seht schon, es ist unklar, wie lange man jetzt nach einer Wohnung sucht. Aber je kürzer man dieses Abo erstmal abschließt, umso mehr zahlt man auch. Das kennt man von anderen Plattformen. Genau. Es ist aber nicht ganz klar, wie effektiv dieses Abo tatsächlich ist. Also Suchende erfahren nicht wirklich, ob ihre Anfrage jetzt ganz oben landet. Wie kann das auch sein, wenn fast jeder das Bezahlabo abschließt? Das wurde unter anderem auch kritisiert, genauso quasi wie die ganze Datensammelei und eine irreführende Werbung rund um den Schufa-Bonitätscheck. Deshalb hat zum Beispiel auch die Verbraucherzentrale geklagt und sie haben jetzt auch Recht bekommen. Genau. Und da fühlen wir uns dann schon auch an die Anfänge des ImmoScout-Erfolgsmodells ein bisschen zurückerinnert, denn bekannt wurde ImmoScout ja vor allem als Sponsor der ersten Staffel von Big Brother. Genau. Ja, und ImmoScout optimiert dieses datenintensive Geschäftsmodell immer weiter, auch mit neuen Segmenten. Es gibt zum Beispiel auch Wohnen Plus. Auch hier werden die Abopreise hochgezogen, das heißt, Suchende werden zur Kasse gebeten.
Und wenn man das Ganze jetzt mal auf so ein anderes Level nochmal schafft, nochmal ein bisschen Meta geht, von wegen, was passiert denn da eigentlich, dann ist es eigentlich eine Rentenextraktion. Ne? Und Renten definiert mit der Ökonomin Marina Mazzucato, da geht es vor allen Dingen um den Zugriff und die Kontrolle von Scarce Assets. Ne? Also von Dingen, die nicht einfach so verfügbar sind, wie Boden zum Beispiel. Und dass man die Möglichkeit dann hat, quasi mit Unproductive Activities, das meint hier vor allen Dingen leistungslos, irgendwelche Beträge einzuheimsen, Margen zu bekommen und da so einen Interest halt durchsetzen zu können, weil man eben diese Power hat, weil man eben die Plattform hat oder eben auch Geschäftsmodell auf einem Geschäftsmodell, weil man den Boden hat. Und es ist so, dass ImmoScout in den letzten Jahren krasse Wachstumsmargen hat. Da platzt also wirklich alles aus allen Nähten. Wenn man sich das vergleicht mit Profitmargen in anderen Industrien, das ist wirklich einfach unglaublich. Also ich glaube, selbst irgendwie der Ölkonzern von Saudi-Arabien, der größte, schafft es nicht, solche Margen zu erzielen wie ImmoScout. Wir hatten jetzt noch so ein bisschen Fragen, weil das ist jetzt so, was wir euch so erzählt haben. Und ich weiß, es war jetzt ein wilder Ritt, aber das gehört leider alles dazu. Was wir uns noch so ein bisschen gefragt haben, okay, aber was passiert denn jetzt da wirklich auf dieser Plattform? Weil die haben diesen Zugriff auf die Daten, wir haben das eigentlich nicht so wirklich. Wie entsteht das denn da eigentlich, dass die Mieten immer weiter steigen? Was ist denn eigentlich so der Anteil von ImmoScout vielleicht daran? Und wir haben uns dann einen Datensatz geholt mit 7.273 Listings, wie gesagt aus Berlin, diesen November erhoben. Man kann das natürlich auch selber webscrapen, aber wer schon mal Erfahrung gemacht hat mit großen Plattformen, die zu scrapen, das ist ganz, ganz, ganz schön viel Arbeit und es geht einem immer kaputt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich lege mich jetzt nicht mit einer Plattform an, die irgendwie dafür 5 Leute bestellt, die dann so Scrape Protection macht, sondern ich habe mir dann die bei dieser ominösen Plattform Rapid API einfach gekauft und habe mir die dann runtergezogen, weil choose your battles. Wir haben, das sieht jetzt furchtbar aus, ich will es nur einfach kurz sagen, es gibt Informationen, die in diesen Listings stecken, die nicht bei ImmoScout quasi angegeben sind. Und dann haben wir, nur damit ihr das auch wisst, ne, LMMs, da gibt es einfach immer Probleme mit, da kommen immer falsche Sachen bei raus, da wollen wir ganz transparent sein, haben wir probiert rauszufiltern, was sind möblierte Wohnungen, was sind Sozialwohnungen, wo gibt es vielleicht eine Befristung in den Mietverträgen, also alles so Sachen, ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, die sehr relevant sind für die Regulierung im Mietrecht. Und dann haben wir halt so eine klassische Prompt-Frage gemacht, haben das mit einem Modell klassifizieren lassen.
Genau, und als Ausgangspunkt haben wir jetzt erstmal uns diese Daten, also die durchschnittliche kalte Angebotsmiete auf ImmoScout angeschaut und die quasi mit etablierten Erhebungen zu Mietspiegel verglichen. Das heißt einmal von der Investmentbank Berlin und einmal mit dem sogenannten German Real Estate Index, also der GRECS. Und beide quasi niedriger als dieser 17,67 Euro Quadratmeter, den wir hier rausbekommen haben bei ImmoScout. Das wirkt jetzt an sich noch nicht so krass. Aber wenn man das Ganze dann ein bisschen weiter treibt und dann mal sich vorstellt, anhand eines Rechenbeispiels, wie hoch wäre denn eigentlich diese Kaltmiete, die dann durchschnittlich da rauskommt? Und wenn man jetzt davon ausgeht, Berlin oder Hamburg hat eine durchschnittliche Wohnung, 80 Quadratmeter, das mal diesen durchschnittlichen Angebotspreis, also die Angebotsmiete auf ImmoScout, dann wären wir schon bei 1.413 Euro kalt im Monat und das ist schon dann gar nicht mehr ganz so wenig. Und die Frage ist auch, wie lässt sich dieser Wert denn jetzt eigentlich einordnen?
Genau, das war also das Einfachste, was man irgendwie am Anfang machen konnte mit diesen Daten. Es gibt aber, man kann noch viel mehr tun und dafür haben wir ein bisschen Support in Anspruch genommen, nämlich vom Mietencheck. Das ist, kann ich allen empfehlen, wenn ihr in Berlin lebt und wollt mal checken, ob ihr zu viel Miete zahlt, geht da auf jeden Fall hin. Die haben nämlich sehr ausführlich mit allen möglichen Fragebögen das gemacht und am Ende kriegt man so eine Spanne, was das Einsparpotenzial ist. Und das haben wir dann genutzt. Vielen Dank an dieser Stelle an Gregor und Jonas, die uns die Möglichkeit gegeben haben, dass wir ihre Skripte nutzen durften. So, jetzt wird es wieder sehr nerdig. Wir gehen ins Mietrecht rein. Und zwar geht es um die Mietpreisbremse. Ganz grundsätzlich, Mietpreisbremse bedeutet, die Wohnung, der Vermieter darf die nicht mehr als die zulässige Höchstmiete der ortsüblichen Vergleichsmiete machen. Ihr könnt euch raten, was die nächste Folie ist. Die nächste Folie ist, was ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Aber erstmal nochmal darauf hinzuweisen, das ist sehr wichtig. Die Mieterinnen müssen das aktiv einfordern. Die Mietpreisbremse ist nicht da und die Vermieter kriegen dann einen auf die Finger, wenn sie das nicht machen, sondern es ist in der Praxis so, dass die Mieterinnen rügen müssen und meistens auch vor Gericht gehen müssen, um ihren Anspruch zu diesem Recht geltend zu machen. Der Berliner Mieterverein sagt dazu, das Gesetz hat zahlreiche Ausnahmen und Schlupflöcher und ist extremst unzufrieden damit. Und es ist, man muss sich das vorstellen, gerade so das einzige Regulierungstool, was es überhaupt noch auf dem Wohnungsmarkt gibt. Alles andere ist eingestampft worden. Die Mietpreisbremse gilt nicht für Neubauwohnungen nach dem 1. Oktober 2014 und auch nichts für umfassende Modernisierung. Das ist auch ganz tricky, sehr umstritten, was das genau dann bedeutet. Immer muss man es ein bisschen anfechten. Es entspricht ungefähr ein Drittel des Aufwandes für eine vergleichbare Neubauwohnung. Das ist ziemlich viel, nur um das so grob zu sagen. Es gibt zahlreiche Schlupflöcher, kritisiert der Berliner Mieterverein, Möblierung, Kurzzeitvermietung, es gibt Abweichungen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir das zum Beispiel mit diesem LLM gemacht. Ortsübliche Vergleichsmieten. Nur damit ihr mal so eine grobe Idee davon bekommt, ihr braucht das Baujahr, ihr braucht die Wohnfläche und ihr braucht die Wohnlage, um das berechnen zu können. Wohnlage ergibt sich aus der Adresse. Alle Städte haben unterschiedliche Einordnungen von diesen Wohnlagen. Das ist dann ganz lustig, da kriegt man so ein PDF, 100 Seiten oder so von der Berliner Stadt. Und da kann man das dann nachgucken, wo dann da seine Adresse ist. Und es gibt dann quasi eine untere und eine obere Spanne. Das ist jetzt relativ wichtig. Die Ausstattung sparen wir jetzt uns ein bisschen, weil sie immer so ein bisschen angibt, wo das in dieser Spannung ist. Und wir benutzen jetzt aber für die Analyse einfach die untere Spanne, weil wir wollen den Vermietern und den großen Immobilienplattformen ja nichts Böses.
Genau. Und jetzt die weiteren Annahmen, die wir für die Analyse getroffen haben. Also alle Listings, wo wir dieses Baujahr gar nicht vorfinden, haben wir aus der Analyse rausgenommen. Alle Listings, die nach 2 gebaut wurden oder alle Immobilien nach oder Wohnungen nach 2014 kommen raus, weil das ist Neubau, da greift die Mietpreisbremse auch nicht. Sozialwohnungen haben wir ausgeschlossen und das mit der Ausstattung hast du ja quasi gerade schon erwähnt. Und wir haben jetzt so gerechnet, dass wir mit dem Worst Case für die MieterInnen rechnen, also eine sehr konservative Schätzung der oberen Spanne des Mietspiegels, was genommen werden kann.
Genau, ich habe das, glaube ich, gerade falsch rum gesagt. Also so ist richtig, wie es da steht.
Genau, und was bedeutet das jetzt für unseren Datensatz, der hier nicht auftaucht?
Ja.
Das macht nichts, das kriegen wir auch so hin. Wir hatten über diese über 7000 Listings und davon hatten wir quasi leider nur 43,3%, also knapp 3000 irgendwas, die überhaupt Baujahr mit angeben. Das heißt, dann haben wir die genommen und haben quasi davon nochmal die ganzen anderen Ausnahmen rausgenommen und hatten dann wiederum 43%, also so 1000. Ich glaube, um die 1300 oder 1600, ich kann es gerade ohne die Folie nicht sehen, Listings, die potenziell auf die Mietpreisbremse anwendbar ist. Was sehr auffällig war, ist, dass es extrem viele Inserate nach 2014 gab, also hochpreisig angebotene Neubauten.
Vielleicht nur um das kurz zu sagen, wir haben jetzt gerade Computer getauscht last minute, deswegen fehlt hier diese Darstellung. Ihr könnt euch zwei Pie-Charts vorstellen und die werden immer jeweils halbiert. Und am Ende ist von unserem Sample sind ungefähr 1300 Listings noch übrig. Ne? Einmal, weil die Datenqualität schlecht ist und einmal, weil das quasi der Ausschluss ist durch die Mietpreisbremse, also das, wo die überhaupt gar nicht greift. Und wenn man sich jetzt so diese Zusammensetzung von diesem Angebot anguckt, dann wird es eigentlich relativ spannend. Weil die landeseigenen, falls ihr es nicht wisst, das sind so die kommunalen Wirtschaftsunternehmen in Berlin, die sind nur mit so ein paar hundert Listings vertreten, das sind vielleicht 2-3% und eigentlich sind es 19%. Die Genossenschaften, ich glaube, ich habe 2-3 Listings überhaupt gefunden, die von Genossenschaften eingestellt sind, die sind eigentlich auf dem Berliner Wohnungsmarkt mit 11% vertreten. Ne? Eine andere Schwierigkeit ist, dass eigentlich nur die großen Namen klar zu extrahieren sind, weil das ist so ein Netzwerk aus Maklern und so verschiedenen Interessensvertretern, die das dann halt irgendwie machen. Genau. Sozialwohnungen auch ganz wenig gefunden. Was aber auch da war, ist ganz viele möblierte Wohnungen. Was das Fazit, gemeinwohlorientierte und Niedrigpreisinserate sind eigentlich unterrepräsentiert. Das heißt, die Eigentumsverhältnisse sind intransparent dargelegt. Man kann nicht immer genau sehen, wem gehört das jetzt eigentlich. Und jetzt kommt eigentlich das Finding, was wir hier gefunden haben, was auch ganz schön happig ist. Und zwar ist es ein bisschen, ne, kommt mal mit mir mit. Ihr seht diese graue, durchgestrichelte Linie. Das ist quasi die Grenze für die Mietpreisbremse. Alles, was jetzt davon weg ist, auf dem Graph höhergehend, übersteigt die ortsübliche Vergleichsmiete um 10%. Die nächste rote Linie, da befinden wir uns dann im Bereich des Wirtschaftskriminalrechts, da greifen dann Ordnungswidrigkeiten. Und ab 50% greift eigentlich der Mietwucherparagraf, ich sage eigentlich, und man müsste eigentlich von einer Straftat reden. Diese Gesetze, der Mietwucherparagraf ist extremst ausgehöhlt worden, findet kaum noch Anwendung, leider, weil die Mietenden müssen nachweisen, dass die Wohnungssituation von ihnen ausgenutzt wurde. Das heißt, du bist in der Pflicht darzustellen, dass du dich auf alles Mögliche beworben hast und es nicht geklappt hat. Und die andere Person quasi deine Wohnlage ausgenutzt hat, deine Situation ausgenutzt hat. Extrem schwierig, funktioniert leider überhaupt nicht. Aber was ihr hier auf jeden Fall seht, ist, die Listings auf ImmoScout stehen in gar keinem Verhältnis zu dem, was eigentlich irgendwie geht. Ich habe hier noch diese Unterscheidung gemacht mit dem juristischen, es kommt drauf an. Da sind die ganzen Sachen drin, wie möblierte Wohnungen, Index- und Staffelmieten, also all die verschiedenen Sachen, wo es juristisch dann immer so ein bisschen disputed ist, wie viel Aufschlag noch dazu kommt. Das wäre jetzt zu kleinkariert, um da weiterzugehen. Die untere Kategorie, da könnte man relativ selbstbewusst sagen, das ist anwendbar und auch da sehen wir, dass das komplett überrannt wird. Was heißt das? 57% der Listings aus unserem Sample können gegen die Mietpreisbremse verstoßen, 41% sind über der Grenze für diesen sogenannten Mietwucherparagraf und könnten eine Straftat darstellen. Konjunktiv ganz wichtig hier.
Ja.
Was heißt das dann für Einsparpotenzial für die Mietenden? Ja, wir reden hier halt wirklich über 500, zum Teil 1000 Euro pro Monat, die die Leute sparen könnten, wenn die Mietpreisbremse einfach greifen würde.
Genau, und ja, also das aus unserer Datenanalyse, die Findings, könnte man fast sagen, es handelte sich bei ImmoScout um eine Plattform im Interesse der Immobilienbesitzer. Das heißt, man kann sagen, auf ImmoScout24 wird vermutlich, ist sehr klein geschrieben, systematisch die Mietpreisbremse ignoriert, und auf ImmoScout24 finden sich anscheinend, ist auch sehr klein geschrieben, vor allem hochpreisige Wohnungen, angetrieben durch Möblierung, Kurzzeitvermietung und Neubau und durch die Abwesenheit von gemeinwohlorientierten Wohnungsinseraten verzerrt ImmoScout24 dann möglicherweise Annahmen zu Marktpreisen in die Höhe. Das heißt, wir haben eine falsche Transparenz. Aber warum ist das eigentlich jetzt so klein geschrieben?
Naja, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber wenn man mal so einen Makler-Account sich nimmt und mal das von der anderen Seite, ne, die meisten kennen wahrscheinlich euch die andere Perspektive der Mietenden, die eine Wohnung suchen, aber wenn ihr dann mal auf der anderen Seite seid, dann seht ihr ein ganz anderes Interface. Und seht ihr diesen ganz kleinen Dot da mit dem Fragezeichen? Seht ihr den?
Kannst du nochmal highlighten? Kannst du nochmal? Oh. Da kommt was.
This value is initially estimated based on your input and has not been adjusted to reflect the rent index or the Mietpreisbremse. Ja, schade.
Ja.
Und wir haben uns jetzt gefragt, wie könnte denn eigentlich diese Plattform aussehen, wenn sie für die Mietenden da wäre? Und wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit auf eine Reise des Speculative Platform Designs. Deswegen gibt es auch den Regenbogen. Und zwar für Red Scout 24. Disclaimer, das geht hier nicht darum, dass wir jetzt wirklich daraus einen Prototyp machen wollen. Wir wollen einfach das so nutzen als so eine Folie für Utopie.
Ja, genau. Und wie wir ja anfangs gezeigt haben, weist der Wohnungsmarkt diese strukturelle Machtasymmetrie auf zugunsten der Anbieter, also gegen die Suchenden oder Mietenden. Und das digitale Geschäftsmodell scheint das da eher zu verschärfen, als dem entgegenzuwirken. Und deshalb müsste das Ziel aus unserer Sicht sein, von so einer Wohnungsplattform, dass sie gemeinwohlorientiert Teil einer öffentlichen Daseinsvorsorge ist und diesem sozialen Ungleichgewicht durch quasi bewusste Designentscheidungen entgegenwirkt und es auch aufhebt im besten Fall. Das wäre hier also mehr als nur ein Software-Design als Realutopie, sondern es müsste auch darum gehen, quasi eine Mitbestimmungs- und Eigentümerstruktur zu schaffen, also eine Plattform für alle. Und auch für die MieterInnen würde vor allem auch bedeuten, eine Plattform von allen. Das heißt, nötig wären auch vor allem diese demokratische, gemeinwohlorientierte Organisationsstruktur, die dann auch so eine beidseitige Transparenz tatsächlich ermöglicht und nicht einfach so Datenströme und Daten immer weiter extrahiert. Daran könnten zum Beispiel die Mieterschutzbünde, die Mietervereine beteiligt werden. Und was vor allem nötig wäre, wäre eine komplementäre Regulierung des Immobilienmarktes, sodass sich auch alle Immobilieninserate zum Beispiel auf dieser Plattform finden, dass die dort auftauchen, dass die Preisentwicklung nachvollzogen werden kann. Es gibt einen Anschlusszwang für Strom und Wasser, und das Gleiche wäre auch denkbar als ein digitaler Anschlusszwang für Wohnungsinserate. Genau, und das würde dann auch, wenn man sich das jetzt konkreter anschaut, wie könnte diese Wohnungsplattform aussehen, dann wäre es zuerst oder zunächst sehr simpel. Es würde erstmal um eine Umkehr der Abfragelogik gehen. Das heißt, man dürfte nicht bei gesponserten Inseraten für überteuerte Luxussuiten starten, sondern bei den Bedürfnissen der Mietenden und der Suchenden. Das heißt, man könnte zum Beispiel fragen, was brauchst du? Wie viele Leute sollen eigentlich in dieser Wohnung leben? Braucht jede Person ein eigenes Zimmer? Wie viel Geld habt ihr überhaupt zur Verfügung? Was sind denn die Orte, die man regelmäßig aufsuchen muss? Gibt es noch andere Dinge, die man wissen sollte? Gibt es Hilfebedarfe, Anspruch auf ein WBS? Genau. Und was würde das dann aber auch konkret heißen auf dieser Plattform? Haben wir uns mal drei mögliche Features ausgedacht. Das erste, relativ simpel, auch im Sinne der Mietencheck, Seite, die wir eben vorgestellt haben. Der Mietencheck sollte nicht Sache der Mietenden sein, sondern sollte durch die Plattform selbst auch durchgesetzt werden. Das heißt, Angebote, die offensichtlich gegen die Mietpreisbremse verstoßen oder überteuert sind, sollten auf so einer Plattform überhaupt gar nicht erst eingestellt werden. So, dann mal ein weiteres Feature, das wir ganz spannend fänden, quasi auch wieder in der Logik des Umdrehens, dass es auch eine Vermieterbewertung geben könnte. So, hier wieder dieses Thema beidseitige Transparenz. Wie zuverlässig ist eigentlich die Vermieterin? Wie steht es da um Instandhaltung? Gibt es geplante Bauvorhaben? Wie viele Objekte hat eigentlich diese Eigentümerin? Wo sitzt sie? All diese Dinge, über die wir so wenig gerade erfahren konnten, finde ich, sollten eigentlich auch für eine faire Vergabe gewährleistet sein, dass das quasi Suchende auch einsehen können. Möglich wäre zum Beispiel auch, ehemalige MieterInnen bewerten zu lassen. So.
Und der letzte Punkt, da würden wir dann wirklich reingehen in sehr krasse Regulierungen in einem Plattformdesign, dass man quasi es so hat, dass ein Sortieralgorithmus nach sozialen Kriterien 30 potenzielle MieterInnen vorstellt, die werden dann einfach gerankt und die VermieterInnen müssen denen dann erstmal die Wohnung zeigen und die erstmal in Betracht ziehen und können sich nicht einfach nur aussuchen, wen sie da gerne hätten, sondern es zählen einfach andere Kriterien als, okay, warst du jetzt bereit, uns Zugang zu deinem Konto zu gewähren und wir konnten sehen, du hast ganz, ganz viel Geld. Das ist natürlich alles nicht so einfach.
Genau, und noch eine kurze Ergänzung. Wenn ihr euch noch mehr für gerechte Vergabekriterien interessiert, schaut doch gerne mal bei Deutsche Wohnen enteignen. Die haben eine schöne Broschüre rausgebracht zum Thema Gemeingut Wohnen. Da wird es auch noch mal beschrieben.
Und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, was ist die Antwort auf alles? 42 für uns bedeutet das Vergesellschaftung von ImmoScout. Und wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann schreibt uns doch mal eine Mail und dann gucken wir mal, wie wir ImmoScout vergesellschaften. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sarah und Leonard, für euren sehr informativen Vortrag. Wir haben jetzt noch etwa 6 Minuten Zeit für Fragen. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne zu den Mikrofonen 1 und 2. Das erste ist vorne, das zweite ist im zweiten Drittel hinten. Gibt es denn Online-Fragen, wenn sich die Leute noch sammeln? Nein? Keine? Okay, dann fangen wir mal mit dem ersten Mikrofon an, bitte.
Vielen Dank für euren Vortrag. Eine kurze Frage jetzt für so kommunalpolitische Perspektive. Wäre es eine Möglichkeit oder würdet ihr das empfehlen, dass zum Beispiel eine Kommune oder eine Stadt ein eigenes Wohnungsportal aufmacht als Konkurrenz und dass dort die kommunalen eigenen Betriebe dort zuerst inserieren, um quasi diese Plattform attraktiv zu machen? Wäre das eine Option?
Sollen wir direkt antworten oder sammeln wir erstmal? Aus meiner Sicht, wenn es darum geht, Alternativen zu schaffen zur derzeitigen Situation, auf jeden Fall. Und es gibt wohl auch schon einige Kommunen, in denen das Praxis ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Stadt München war, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber es gibt durchaus Kommunen und ich glaube auch in Berlin ist es so, dass sie sich darum bemühen, ihre eigenen Plattformen zu haben und dort auch quasi auch andere Suchmasken und andere Vergabekriterien mit reinzunehmen.
Aber man muss auch sagen, das reicht natürlich überhaupt nicht. Ja. Ne? Du stinkst halt einfach nicht gegen die an. Und immer, das ist auch so ein klassisches Open-Source-Ding. Ne? Wir bauen einfach eine Alternative und dann klappt das schon. Und ich glaube, da sind wir jetzt wirklich oft genug schon gewesen. Und das ist definitiv nicht die Lösung. Ich glaube, es muss schon diese Plattform vergesellschaftet werden. Es muss einen Anschlusszwang geben für alle Inserate, für alle Immobilien. Anbieter, dass die auf diese Plattform müssen und dass uns diese Plattform gehört, dass wir entscheiden können, was sind die Regeln auf dieser Plattform. Und da reicht nicht. Also man kann den Weg irgendwie in der Kommunalpolitik, wenn man ein gutes Argument machen will, irgendwie sicher gehen und so, aber ich glaube, das ist nicht die Antwort darauf.
Vielen Dank. Dann ist Mikrofon Nummer 2 hinten.
Ja, hi. Ich bin auch aus Berlin. Ich wohne in einer Einzimmerwohnung. Ich habe einen Freund, der hat vor 2 oder 3 Jahren über Conny versucht, seine Mietpreisbremse durchzusetzen. Ist bis heute immer noch in einem Gerichtsprozess. Meine Wohnung wird von einer bayerischen Hausverwaltung verwaltet, aber gehört einer, wer hätte es gedacht, einer Privatperson in Bayern. Ich mache mir Sorgen um eine Eigenbedarfskündigung, sollte ich das durchgesetzt bekommen. Wisst ihr, ob das irgendwo erfasst wird, dass sowas schon mal durchgesetzt wird? Oder kann der Mieter, also der Vermieter im Prinzip sagen, ja, ich kündige dich jetzt Eigenbedarf, oh, meine Tochter will doch nicht nach Berlin ziehen und ein anderer Idiot nimmt die Miete, also zahlt wieder die volle Miete. Ist sowas machbar?
Sehr rechtlich schwierige. Ich kann keine Rechtsberatung geben und so. Ich kann euch nur allen empfehlen, werdet Mitglied in einem Mieterschutzbund oder einem Berliner Mieterverein und lasst euch da rechtlich beraten. Das ist eine tricky Sache. Es gibt Leute, die Läden da sagen, mach das nicht, wenn du die Gefahr hast mit Eigenbedarf. Und es gibt andere Leute, die dir vielleicht je nach Situation was anderes raten würden. Informier dich da, was du da machen kannst. Es gibt auf jeden Fall eine Gefahr dafür. Ich kenne Fälle, wo das so passiert ist. Aber informier dich da am besten nochmal.
Okay, das heißt, es wird auch nirgendwo erfasst, also prinzipiell.
Also Datenlage ist sowieso gar nicht vorhanden.
Alles klar, ja, das habe ich mir schon fast gedacht.
Danke. Vielleicht auch ergänzend dazu, wir haben ja auch dargestellt, wie viele Schlupflöcher die Mietpreisbremse hat. Dein Fall ist so ein klassisches Ding. Und deshalb gibt es durchaus auch Forderungen, weil wir hatten ja in Berlin auch mal den Mietendeckel, der wurde dann kassiert, dass man auf Bundesebene einen Mietendeckel einführt, dass genau quasi diese Erwägungen, die du hast, nicht bei den Mietenden selber liegen müssen, dass man da selber irgendwie aktiv wird und mit ungewissem Ausgang, mit existenzieller Sorge die Wohnung zu verlieren.
Ja, danke. Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, noch Zeit für zwei kurze Fragen. Eine aus dem Internet, bitte.
Genau, das Internet möchte wissen, ob ihr auch darüber nachgedacht habt, eine automatische Antwort an Vermietende einzubauen nach dem Motto, ihr Angebot ist gegebenenfalls illegal.
Ich probiere jetzt, also es geht um die Plattform, die wir uns überlegt haben. Okay, ja, das ist natürlich das offensichtlichste Feature, ne? Aber ich glaube, bei uns wäre das einfach so, du kannst dann gar nichts hochladen, was überhaupt gegen solche Gesetze verstößt. Ist eigentlich ziemlich simpel. Ne?
Vielen Dank. Dann zum Mikrofon Nummer 1, bitte.
Ich fand die Grafik sehr interessant, die ihr gezeigt habt mit eben dieser Preisempfehlung. Und in anderen Feldern gab es das ja schon, dass wenn von solchen Interessensgruppen zum Beispiel Preisrechner von der Architektinnenkammer veröffentlicht wurden, dass das dann vor dem Gericht am Kartellrecht gescheitert ist. Gab es da mal einen Versuch, das einzuklagen? Weil das ist ja eigentlich ganz eindeutig Preisabsprache und müsste eigentlich unter dem Kartellrecht verboten sein.
Das weiß ich tatsächlich ehrlich.
Ich habe auch keine Ahnung von Kartellrecht. Ich weiß nur immer, dass es bisher die Konzerne nirgendwo stoppt. Deswegen habe ich da nicht so viel Vertrauen zu. Aber ich kenne mich damit nicht aus.
Okay. Ich denke, wir haben noch Zeit für eine kurze Frage. Wenn ihr eine kurze Frage habt.
Dann, ich habe eine kurze Anmerkung.
Eigentlich nur Fragen.
So, aber ich wollte nur sagen, dass ihr das ein bisschen mit dem leistungsfreien Einkommen angeschnitten habt und auf einen sozialökonomischen Hack hinweisen, der heißt Bodenwertsteuer oder im Englischen Land Value Tax. Lest euch ein bisschen ein, das würde ein bisschen helfen mit der ganzen Thematik, denke ich.
Dann vielen Dank nochmal an alle Beteiligten und natürlich die Vortragenden. Ein riesen Applaus.